So schön. Sie haben eben mit einem der vielseitigsten und versiertesten und prägendsten Musiker unserer Zeit gesungen. Steht in einem Lexikonartikel. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde mit Herrn Gerhard Schnitter. Herzlich willkommen allen, die schon lange nicht mehr da waren. Ich habe einige gesehen, einige auch, die zum ersten Mal da sind. Das freut uns ganz besonders hier im Saal. Sie haben jetzt schon gemerkt, wir haben viel vor uns. Es gibt noch mehr Folien und alles rund um das Thema Gebet. Und bevor wir noch mehr singen, habe ich noch mehr Einladungen. Jetzt hier in dieser Bibelstunde herzlich willkommen. Dann schon um 17:30 Uhr, 17.30 Uhr sind Sie wieder willkommen. Da gibt es eine Atempause, erstmal Zeit zum Begegnen und mit Fingerfood und Erfrischungen. Und dann ab 18.30 Uhr ein besinnlicher Abend zur Passion mit Impuls, mit Gebet, mit Abendmahl. Herzlich willkommen. Dann nochmal, vielleicht nach einem Spaziergang. Und am nächsten Sonntag sind Sie willkommen zur Bibelstunde mit Schwester Brigitte. Und es gibt noch mehr Einladungen, wenn Sie in dieses kleine Heft schauen, Aidlinger Angebote. Da finden Sie, was so auch außer der Reihe ist, außer den Bibelstunden und Treffen. Eine Sache, für die Sie sich jetzt schon anmelden können, das ist im Juni erst, aber wir sagen es trotzdem schon, ein Seminartag mit Professor Dr. Volker Gäckle zum Thema Veränderungen, vom Umgang mit einschneidenden Veränderungen in unseren Gemeinden. Da meldet man sich an. Also wenn Sie in diesem Blatt die Seite aufschlagen, finden Sie es und können sich auch jetzt schon anmelden. Und ja, jemand hat gefragt, ist denn im Sommer auch wieder eine Sommerbibelschule, ein Sommerbibelkurs? Ja, auch dafür können Sie sich schon anmelden. Es sind 2 Wochen hier und 1 Woche in Villingen. Da hatte ich auch ein kleines Blatt. Also auch da können Sie sich schon informieren und melden zu den Angeboten, die dort sind. Und natürlich fürs Pfingstjugendtreffen können Sie weiter einladen und da sind wir sehr, sehr dankbar um jedes Gebet. Wenn die nächste Bibelstunde stattfindet mit Schwester Brigitte, hat schon ein neuer Monat und ein neues Quartal angefangen. Der 2. April steht schon im nächsten Heft von unserem Zeit mit Gott. Das gibt es auch am Schriftentisch hinten. Da ist für jeden Tag ein Bibelabschnitt besprochen, so wenn man das sich angewöhnt hat, man mit der Zeit ein ganzes Bibelstudium intus. Zeit mit Gott, Heft Nummer 2 für dieses Jahr. Ja, und jetzt haben wir die Bibelstunde zum Thema Gebet und mit vielen Liedern vor uns. Wir freuen uns, dass Herr Schnitter wiedergekommen ist, zusammen mit seiner Frau. Man kommt ganz außer Atem, wenn man alle Stationen aufzählen wollte. Hier die Oberlausitz und Stuttgart und Paraguay und Indien und was noch? Es gibt ein spannendes Buch, in dem er seine Lebensreise beschreibt, mit 17 aus der DDR geflüchtet, dann bei der Gruppenbewegung Moralische Aufrüstung, das war eine sehr idealistische Bewegung, die die Welt verändern wollte, auch mit vielen Ideen, in Verbindung damit Reisen um den Globus nach Indien, zu Mahatma Gandhis Enkeln und dann Ausbildung auch als junger Musiklehrer. Und er merkte, dass Jesus Christus die Herzen der Menschen wirklich verändern konnte. Und von da an, Zitat, sang ich zur Ehre von Jesus. Wir haben viel von diesem Singen miterlebt und profitiert, wie gesagt, über 35 Jahre lang und darüber hinaus. Mehr davon in diesem Buch und ich habe erfahren, heute ausnahmsweise nur 6, ich habe hier 10 stehen, nur 6 Euro. Ja. Und dann wollte ich noch sagen, es gibt auch eine Besinnung über den jetzigen Lebensabschnitt, wie möchte ich alt werden, erfrischende Perspektiven für die reifen Jahre und eine wie gesagt, wunderbare CDs, auch hier wird man kaum fertig mit aufzählen, aber diese beiden möchte ich vorstellen, Groß ist dein Name, zu einem runden Geburtstag entstanden. Und großer Gott, wir loben dich, die schönsten Kirchenlieder. Es ist wirklich eine schöne Gelegenheit, auch Geschenke zu nehmen. Danke, dass Sie das alles hergetragen haben. Jetzt freuen wir uns auf diese Bibelstunde und ich bete noch zum Anfang. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Danke, dass du das möglich machst, dass wir uns hier treffen. Immer wieder Dank für die Kräfte, die du gibst, auch allein zum hierher zu kommen. Und wir beten, segne du uns. Wir vertrauen, du weißt, was wir brauchen und wie es uns geht. Wir beten, wecke unseren Glauben neu, stärke unseren Glauben und segne uns für die neue Woche. Danke, Herr Jesus. Amen.
Ja, Sie haben das jetzt immer gelesen. Gebet ist unser Thema und wenn Sie so wollen, das Unterthema, wer macht denn sowas? Dazu lese ich Ihnen einen Text vor aus Lukas 7, 7 bis 10. Da steht in der Überschrift der bittende Freund. Viele von Ihnen werden diesen Text natürlich kennen. Ich werde ihm auch gleich einen anderen Titel nochmal geben. Aber jetzt der Text ab Vers 5. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote. Damit sind drei Fladenbrote gemeint, denn sie sind so Dönerbrötle, wisst ihr was? So ganz kleine, dünne Brötchen. Denn mein Freund ist zu mir auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der Drinne würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder liegen schon zu Bett. Bitte, ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Manchmal hat Jesus wirklich merkwürdige Geschichten erzählt, finden Sie nicht auch? Viele davon stehen komischerweise im Lukas-Evangelium. Das hier ist eine davon. Wer von uns würde denn um Mitternacht bei seinem Nachbarn klopfen oder klingeln, nur wegen drei lächerlichen Fladenbrote? Also wir kennen ja diese Falafel oder Dönerzeug. Also nur weil überraschend ein Besucher gekommen ist, wer macht denn sowas? Eine andere merkwürdige Geschichte ist die vom vierfachen Ackerfeld. Ein Landwirt vergeudet drei Viertel seines Saatgutes und hofft trotzdem auf eine reichliche Ernte. Wer macht denn sowas? Oder wer würde die Einladung zu einem wichtigen Staatsbankett ausschlagen, nur wegen einiger Privattermine? Das macht doch keiner. Oder welcher junge Mann würde seinen Anteil am Erbe verjubeln, um in der Obdachlosigkeit zu landen, anstatt sich eine Existenz aufzubauen? Das macht doch keiner. Welcher Chef würde seinen Buchhalter noch dafür loben, dass er die Rechnungen fälscht, nur um seine Betrügereien zu vertuschen? Kein Richter würde dem Drängen einer armen Witwe nachgeben, nur weil er Angst hat, sie könnte tätlich gegen ihn werden. Können Sie sich das vorstellen? Ein Richter, der Gott und die Welt nicht fürchtet, ein kleines Weible, hat er doch keine Angst davor. Und kein Arbeitgeber würde seine Mitarbeiter so ungerecht behandeln, dass er ihnen trotz unterschiedlicher Leistung den gleichen Lohn bezahlt. Heute haben wir natürlich das Strichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Das geht vielleicht ein bisschen in diese Richtung. Aber das sind alles Geschichten, die doch eigentlich so nicht vorkommen. Warum erzählt Jesus solche merkwürdigen Geschichten? Warum übertreibt er so offensichtlich? Ich denke, er will damit die Aufmerksamkeit der Zuhörer fesseln und zeigen, die Geheimnisse Gottes sind so groß, dass ihr Menschen euch das gar nicht vorstellen könnt. Niemand von euch wäre darauf gekommen, es übersteigt eure Vorstellungskraft. Mit dem Fladenbrot-Gleichnis, also so nenne ich das jetzt, diese, bitte Freunde, das Fladenbrot-Gleichnis. Da will uns Jesus etwas zum Beten erklären, auf das wir selber nie gekommen wären. Was keiner macht und was völlig aus dem Rahmen fällt, genau das sollen wir tun. Er sagt, nutzt das doch aus, dass ihr Gott zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit und wegen jeder kleinen und großen Sache ansprechen könnt. Über die anderen Geschichten können Sie mal zu Hause nachdenken, was da die Pointe immer sein könnte. Heute also das Gebet. Der erste Punkt, das Gespräch mit Gott ist ein unwahrscheinliches Vorrecht. Es ist so ein unvorstellbares Privileg, dass wir überhaupt mit dem allmächtigen Gott reden können. Jeder Mensch, der zu Jesus gehört, darf Gott sogar mit Vater ansprechen. Aber in den Religionen gibt es sowas nicht. So haben die Baalspriester damals auf dem Karmel ihren geistlichen Kampf mit Elias, mit dem Elia damals, sich die Haut aufgeschlitzt, weil sie hofften, dass ihr Baal sie dann vielleicht doch hören könnte. 1. Korinther 18. Hindus und Buddhisten üben Versenkungen, Askese, Meditation, das steht jetzt nicht in meinem Manuskript, ich habe mal den Chef der Jain-Sekte, der Hindu-Sekte kennengelernt, der war so versektet, der hatte einen Mundschutz, das kennen wir inzwischen alle vor der Seite der Corona, der den Mund, damit ihm kein Insekt reinfliegen kann und er irgendwas Unreines oder ein Lebewesen verschluckt und ein Diener musste immer vor ihm herlaufen und alles verscheuchen, damit er kein Lebewesen ist. Also dieser, der war unheimlich, damit er ja irgendwo vielleicht einen Zugang zu Gott hat. Um dem Göttlichen näher zu kommen oder einem der Millionen Götter, die es im Hinduismus gibt. Verführerisch ist natürlich, dass man sich so wie beim Yoga dabei sogar noch gut fühlt, weil die Leute, die diesem Jain-Führer begegnet, sie haben alle eine Verbeugung gemacht. Und das war unglaublich. Können sich gar nicht vorstellen. Das war, ja. Juden mussten viele Opfer bringen, um zu ihrem Gott beten zu können. Die Opfervorschriften in 3. Mose sind eindrucksvoll und gruselig, vielleicht auch unappetitlich. Die indigenen Völker, die hoffen, dass ihnen Zauberer oder Schamanen bei den Göttern Gehör verschaffen. Sie leben trotzdem in Angst. Die Moslems halten ihre Rituale und zitieren aus in ihren Gebetszeiten vorgegebene Texte, um dadurch hoffentlich bei Allah angesehen zu werden. Sie haben aber dabei keine Gewissheit. Solche Praktiken sind nicht einfach und oft ganz verwirrend. Deshalb fragten die Jünger den Herrn Jesus, wie sollen wir denn jetzt beten? Also die kannten schon vieles auch aus ihrer Umgebung, Herr, aber wie sollen wir denn jetzt beten als deine Nachfolger? Lehre du uns beten. Die Antwort von Jesus in Lukas 11 ist schlicht und wunderbar. Ihr müsst nicht plappern, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Wenn ihr betet, dann sagt einfach, Vater unser im Himmel. So einfach. Vater, was für ein Vorrecht. Wir dürfen, wenn wir Jesus nachfolgen, den Schöpfer des Universums, den Lenker der Geschichte, den König aller Könige, einfach mit Vater ansprechen. Wir müssen vorher keinen Termin mit ihm ausmachen, wir müssen nicht im Vorzimmer warten, bis er mal Zeit für uns hat. Zu jeder Zeit und mit jedem Anliegen, ohne Personalien, ohne Sicherheitskontrolle, dürfen wir einfach zu ihm kommen. Die Geschichte, die ich jetzt kurz erzähle, haben vielleicht manche schon mal gehört, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal hier gesagt. Ich erzähle es trotzdem nochmal und die anderen bitte ich, Ohren zu oder mir zu vergeben. Wir haben einen Sohn, mehrere Söhne, einer hat in Berlin studiert und hat während seiner Studienzeit als Kellner gearbeitet in einer Catering-Firma. Und diese Firma hat auch die großen Staatsbankette der Bundesregierung ausgerichtet. Und eines Tages kam die Queen zu Besuch zu Helmut Kohl. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Und es gab ein großes Bankett natürlich im Zeughaus. Und er wurde eingeteilt, dort zu kellnern, aber nicht am Tisch der Königin, sondern am Nachbartisch. Und am Schluss des Dinners dachten die Kellner vom Königintisch, die wird sicher keinen Kaffee trinken. Die anderen Leute kriegen am Schluss noch einen Kaffee, aber weil sie Engländerin ist, wird sie bestimmt einen Tee wollen. Und sie hatten im Gehorsam vorauseilend einen Tee sich hingestellt. Jetzt sagt aber die Königin, sie möchte gerne Kaffee trinken. Jetzt kamen die Kellner von diesem Tisch zum Nachbartisch zu unserem Sohn. Habt ihr Kaffee? Ja, wir haben Kaffee. Und dann wurde also der Kaffee von da zum Königinnentisch gebracht und ihr gereicht. Und unser Sohn durfte dann das Tablett halten, wo die Milch und der Würfelzucker drauf war und ein kleines Zänkchen, um den Zucker zu nehmen. Und er hielt es also von rechts der Königin hin. Also ich habe das Engländern erzählt, war er so nahe bei der Königin. Also er war ganz nah bei der Königin und dann nahm die Königin den Zucker mit ihren zwei Fingern statt mit dem Zänkelchen. Und diese Szene kam dann sogar in den RTL-Nachrichten. Als uns unser Sohn diese Geschichte erzählte, hat er gesagt, ich musste vorher einen kompletten Sicherheitscheck machen. Bodykontrolle, Personal abgeben natürlich keine Waffen, alle solche Sachen. Aber zu meinem himmlischen Vater darf ich jederzeit ohne Sicherheitskontrolle, ohne irgendwelche Voranmeldung kommen und darf Papa sagen. Der hat vorher gesagt, wenn ich bei der Königin bin, gebe ich ihr einen Kuss. Dann wäre er natürlich rausgeflogen von seinem Kopf. Er hat also auch nicht mit ihr gesprochen, er hat nur den Zucker hingehalten. Wir dürfen zu unserem Papa kommen und dürfen alles sagen. Wer zu Jesus kommt, der wird nicht abgewiesen. Wer zu Jesus kommt, wird nicht abgewiesen, denn er lädt alle zu sich ein. Kommt ihr Traurigen und Sünder, ihr Einsamen und Kranken, bei ihm dürfen wir zu Hause sein. Der Erlöser will uns die Ängste nehmen, der Barmherzige macht von Lasten frei, der Tröster wird alle Wunden heilen, als Befreier macht er uns ganz neu. Wer zu Jesus kommt, wird nicht abgewiesen. Kommt ihr Traurigen und Sünder, der Allmächtige wird gerecht regieren, seine Herrschaft wird ohne Ende sein, voll Dankbarkeit wollen wir ihn loben, denn aus Liebe lädt zu sich ein. Wer zu Jesus kommt, wird nicht abgewiesen, denn er lädt alle zu sich ein. Kommt ihr Traurigen und Sünder, ihr Einsamen und Kranken, bei ihm wenn wir zu Hause sein, aus Liebe lädt er uns alle ein. Bei ihm dürfen gibt es wirklich keine Personenkontrolle? Doch, es gibt sogar einen Zutrittscode. Dieser Code ist ein Passwort und dieses Passwort ist der Name Jesus. Jesus ist das Passwort, der Zutrittscode zum Vater. Durch ihn haben wir Zutritt zum himmlischen Thronsaal. In seinem Namen dürfen wir Gott loben, wir dürfen ihn jederzeit um alles bitten. Das wird im Hebräerbrief so erklärt, Hebräer 11, Vers 19. Geschwister, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben, den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang bereitet hat, so lasst uns nun mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzutreten. Etwas einfacher mit meinen Worten gesagt, Gott hat uns durch sein, Jesus hat uns durch sein Blut den direkten Zugang zum Thronsaal Gottes, also zum Allerheiligsten, zum Vater, zur Majestät aufgemacht. Wir Christen beten auch zu Jesus. Manche sagen Heiland oder wir beten einfach zum Herrn. Einige Berichte im Neuen Testament zeigen, dass Menschen auch damals zu Jesus gebetet haben. Viele haben ihn um Heilung gebeten oder um Hilfe. Der sinkende Petrus im Sturm, da sagt zum Beispiel, Herr, hilf mir. Die kananäische Frau in Matthäus 15 bat um ihre Tochter, hab Erbarmen mit mir, ach Herr, du Sohn Davids. Herr, du Sohn Davids, das ist Anbetung. Ähnlich der Hauptmann von Kapernaum oder Bartimäus, damals der in Jericho. Wir dürfen auch darum zu Jesus beten, weil er es sogar gesagt hat. Ich und der Vater sind eins. Also wenn wir zum Vater beten, kommen wir auch zu Jesus. Und wenn wir zu Jesus beten, kommen wir auch zum Vater. Ich und der Vater sind eins und umgekehrt. In einem Hauskreis meinte vor einiger Zeit jemand, ich kann doch Gott nicht mit jeder Kleinigkeit belästigen. Natürlich kannst du das, du sollst sogar. Genau das will uns Jesus mit dem Gleichnis sagen. Du hast was vergessen? Bete drum. Du hast was verloren? Das habe ich von meiner Großmutter gelernt, du hast was verloren? Bete drum. Ein Gedanke, ja, wir waren am Strand mal bei Neues Lebenszentrum in Korsika als Mitarbeiter und da kam eine Frau ganz aufgeregt, ich habe meinen Zimmerschlüssel verloren, irgendwo im Sand. Und sie war ganz aufgeregt und sage, haben Sie schon gebetet? Und es ist, wenn ich ihn nicht mal finde, da habe ich meine ganzen Personalien, die war so hysterisch, sage ich, haben Sie schon gebetet? Ich musste die geradezu zwingen, sage ich, jetzt lassen Sie uns mal beten. Und dann haben wir gebetet, Herr, zeigt, wo dieser Zimmerschlüssel im Sand liegt. Und sie beten und dann greift sie im Sand und da war... Also ich hab solche Geschichten fast täglich erlebe ich irgendwas. Meine Frau lacht, weil wir verlieren immer was. Wo ist denn das? Ja, ja. Oder du brauchst für ein Wort für jemanden. Ich sehe jemanden auf der Straße kommen und sage, Herr, was darf ich dem jetzt sagen? Ich weiß es nicht, aber zeig mir, gib mir das richtige Wort für diese Person. Oder wegen einem lächerlichen Fladenbrot, also wegen einer lächerlichen Kleinigkeit, können wir zu Gott kommen und wir können Vater sagen. Also, der erste Punkt war, das Gespräch mit Gott ist ein Vorrecht. Jesus macht uns Mut, mit diesem unerwarteten Vorrecht wirklich umzugehen und davon Gebrauch zu machen. Das ist so unglaublich, dass er uns deshalb diese Geschichte erzählt hat. Der zweite Punkt, der sich daraus ergibt, ist, beten ist eine wichtige Aufgabe. Vor einiger Zeit erzählte mir ein alter Mann von seinen Enkeln. Er könne sich über vieles freuen, manches bereite ihm auch Sorgen. Schließlich sagte er, und diesen Satz habe ich mir gemerkt, Danny, viel zum Beten. Also da habe ich viel zum Beten. Wenn dieser alte Mann betet, bringt er damit seine Sorgen zum Herrn. Dort wird an höchster Stelle dafür gesorgt. Seit diesem Gespräch denke ich, wie wunderbar, wenn Großväter diese Aufgabe wahrnehmen und für ihre Enkel beten. Ich habe das bei uns in der Gemeinde angeregt, gesagt, wir könnten doch einfach mal machen, Opas beten. Und tatsächlich, jetzt treffen wir uns regelmäßig mit Opas. Natürlich, wir haben es angesagt, da kamen sofort einige Omas. Da kommen wir auch. Da haben wir gesagt, nix, jetzt mal nur die Opas. Inzwischen treffen sich die Omas parallel in einem anderen Raum und die Opas sind mal für sich. Viele Eltern und Großeltern beten für ihre Kinder und Enkel. Viele Christen beten für andere Menschen und für ihren eigenen und für ihr weiteres Umfeld. Menschen, für die gebetet wird, wissen das vielleicht nicht einmal.
Manche wollen das auch gar nicht und wollen es auch gar nicht wissen. Doch die Beter tragen die Nöte und die Sorgen von Menschen vor Gott. Wenn wir als Eltern oder als Großeltern für die Jungen beten, freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn ihnen mal was gelingt. Unsere Gebete sind gewissermaßen Segensgebete auch für die andere Generation, für andere Menschen. Durch Beten üben wir einen stärkeren Einfluss auf unsere Familien aus, als wenn wir nur kritisieren oder nörgelnde Bemerkungen machen. Macht hier natürlich keiner, gell? Aber wir lassen die Jungen gewähren. Nein, aber beten für die Jungen. Beter übernehmen Verantwortung für das, was um sie herum vorgeht. Ob Großeltern, Tanten oder Onkels oder Singles, alle, die für andere beten, nehmen diese Verantwortung wahr, diese wichtige Aufgabe wahr. Ich bin dankbar für Menschen, die für mich gebetet haben. Wahrscheinlich geht es Ihnen genauso, wenn Sie an Ihr Leben denken. Viele Menschen haben für Sie auch gebetet und genauso wie Sie wieder für andere beten. Vorige Woche sagte meine ältere Schwester am Telefon, ich bin so dankbar, dass unsere Großmutter für uns gebetet hat. Habe mich gefreut, weil sie äußert sich sonst nicht so furchtbar geistlich. Aber das hat mich sehr gefreut. Von manchen, die für uns gebetet haben, weiß ich es. Sicher, also meine Großeltern, meine Eltern, habe ich schon gesagt, und wir wurden dadurch vor manchem falschen Weg bewahrt. Ihre Gebete wurden definitiv erhört. Auch wenn zum Beispiel meine Mutter es nicht erlebt hat, dass meine drei Geschwister und ich zu Jesus gefunden haben. Das kam dann erst, nachdem sie selber heimgegangen war. Einen Mann, der für mich gebetet hat, den habe ich nur zweimal kurz getroffen. Das erste Mal sah ich ihn bei einer Tagung. Beim zweiten Mal sollte ich auf einer Veranstaltung einen Chor dirigieren und musste auf dem Weg zum Podium an ihm vorbeilaufen. Da sagte er im Vorbeilaufen, Bruder Schnitter, tägliches Gedenken. Wollte er sagen, dass er täglich für mich betet? Jemand, den ich kaum kannte, betet für mich täglich, ohne dass ich etwas davon wusste. Ich habe später seine Tochter gefragt, ob das sein könnte. Sie sagte, ja, wenn er das so gesagt hat, dann meint er das auch und macht das auch. Es war Paul Deitenbeck. Das fordert mich heraus, können sich andere auf unser tägliches Gebet verlassen, auf unser tägliches Gedenken? Kann man mal üben als Schwaben. Schwester Heidi, Sie können das so sagen. Gell? Tägliches Sauerland. Ja. Auch wenn Sie nichts davon wissen. Für andere zu beten, verändert Situationen und Einstellungen. Als wir im Hauskreis über Lukas 6, 28 den Satz lasen, bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für die, die euch beleidigen. Da erzählte eine Frau von ihren Schwierigkeiten mit einer Kollegin. Dann lassen wir die Parallelstellen, 1. Petrus 1 und Römer 12. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Kränkung mit Kränkung. Dagegen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Die Frau wollte für ihre Kollegin beten. Also dagegen, sie hat ja was dagegen zu setzen, gegen die Kränkungen, nämlich das Beten, Segnen. Tatsächlich hat sich die Atmosphäre geändert. Beter können so viel bewegen. Ich glaube, dass die betenden Großmütter in der damaligen Sowjetunion die sprichwörtlichen Babuschkas viel bewegt haben. Und jetzt im Ukraine-Krieg. Ich bete oft für den Lauf der Geschosse, für den Lauf der Rakete. Und Gott kann die auch woanders hinbringen. Und manchmal denke ich, was? Die schießen so viel ab und kommen gar nicht, nur einige kommen an. Israel das Gleiche. Wie viel von den vielen Raketen, die auf Israel geschossen werden, kommen nicht an. Also irgendwo Gebete. Den Anteil, den die Beter in der ehemaligen DDR nicht nur bei den Montagsgebeten in der Leipziger Nikolaikirche an der Wende hatten, das ist noch verborgen. Aber definitiv war das ein großer Einfluss. Wir werden in der Bibel nicht dazu aufgefordert, Politiker zu kritisieren, sondern für sie zu beten. Den Satz möchte ich allen Evangelikalen nochmal sagen. Wir werden nicht dazu aufgefordert, Politiker zu kritisieren, sondern für sie zu beten. Das macht uns viel freier. Man wird so bitter, wenn man das alles kritisiert und austauscht. Die Engländer sagen Gossiping, klatschen darüber. Ne? Gossiping, tratschen. Paulus meint, hatte damals viel mehr Grund vielleicht als wir, sich über die öffentliche Ordnung seiner Zeit aufzuregen. Aber er hat gesagt, betet für die Obrigkeit. Natürlich informieren wir uns, wir wissen auch Bescheid. Wir wollen ja auch wissen, wofür wir beten sollen. Und die Umwelt. In der Bibel wird ein Zusammenhang gesehen zwischen dem Gehorsam gegen Gott und dem Klima. Da bin ich erst vor ein paar Tagen drauf gekommen. 5. Mose 11, Vers 13. Werdet ihr nur meine Gebote hören, die ich euch gebiete, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm dient von ganzem Herzen, von ganzer Seele, so will ich eurem Lande Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide, deinen Wein, dein Obst und will deinem Vieh Gras geben auf deinem Felde, dass du isst und satt wirst. Also spricht, es wird wunderbares Klima sein, wenn du meinen Geboten gehorchst. Wenn du es nicht tust, das steht dann in den folgenden Versen. Lesen Sie ruhig mal nach, 5. Mose 11, ein ganz spannender Zusammenhang. Übrigens nicht die einzige Stelle, das kommt später nochmal im 5. Mose. Gebete für Buße und Umkehr in unserem Land sind viel effizienter als Klimaschutzdemos oder Demos gegen die Erderwärmung. Das wird an der Erde nichts ändern, aber wenn wir beten um Gehorsam, wird Gott auch das Klima bewahren. Steht jedenfalls so in der Bibel. Wenn wir für politische Entwicklungen und für Menschen in öffentlicher Verantwortung beten, arbeiten wir mit am Weltgeschehen. Auch wenn wir oft nicht wissen, was wir konkret beten sollen, dann bleibt uns doch immer noch, Herr, dein Wille geschehe, deine Pläne mögen sich erfüllen. Also wir wissen nicht, was jetzt Gott vorhat mit diesen Auseinandersetzungen mit der Ukraine im Nahen Osten. Und irgendwann wird der Herr wiederkommen, da freuen wir uns am meisten drauf. Aber Herr, dein Wille geschehe und wir beten dafür. So hat es Jesus uns gelehrt und er sitzt im Regiment. Beter unterstützen das Leben und den Auftrag der Gemeinden vor Ort und weltweit. Sie sind die wichtigsten Mitarbeiter im Reich Gottes. Jesus und die Apostel ermahnen dazu, beim Beten nicht nachzulassen. So sagt Jesus den müden Jüngern in Gethsemane, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Später, als Paulus verhaftet wurde, beteten andere in der Urgemeinde ohne Aufhören für ihn. Paulus bittet die Gemeinde in Thessaloniki nicht zu ermüden, betet ohne Unterlass. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Jakobus fordert dazu heraus, viel mehr vom Beten zu erwarten. Also dieser Satz, den finde ich einen ganz steilen Satz. Jakobus 4, 2. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist das. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also das passt auch zu dem Gleichnis. Wenn der nicht nachts geklopft hätte, hätte er kein Fladenbrot gehabt. Gerade in solchen Zeiten, wo wir schwach sind oder uns müde fühlen, ist Beten die beste Lebenshilfe auch für uns selbst. Denn es hat ja auch eine Wirkung nach innen für uns. Es stärkt unser Vertrauen und lässt unsere Sorgen schrumpfen. Es hält unsere Beziehung zu Jesus lebendig. Und es hilft, wegzuschauen von den eigenen Problemen. Vor allem brauchen wir unsere verfolgten Geschwister und unsere Gebete. Die brauchen unsere Gebete, die Verfolgten. Vielleicht haben Sie in diesen Tagen auch die Nachricht von dem Iraner Yusuf Nadakani gelesen. Wir hatten früher schon immer für ihn gebetet und dann war lange still um ihn geworden. Warum? Weil er im Gefängnis saß. Jetzt ist er rausgekommen, Mitte 40, ein Gemeindeleiter. Offenbar ein sehr geistlicher Mann, aber war früher Moslem und jetzt soll er ausgepeitscht werden. Können Sie sich das vorstellen? Also das finde ich so entwürdigend. Und also ich bete mal für diesen armen Yusuf, dass der Herr ein Wunder an ihm tut. Und er sagt selber, was ich aushalten muss, ist nichts im Vergleich zu dem, was mein Herr für mich erlitten hat. Darum dieses Fürbittelied von Hiller, Vater, sieh auf unsere Brüder. Also unsere Verantwortung, unsere wichtige Aufgabe zu beten, war der zweite Punkt. Der dritte, Gebet braucht auch eine Ordnung. Das hat sich jetzt vielleicht alles ein bisschen wirr angehört, aber ich brauche für mein Beten eine gewisse Ordnung, damit es lebendig bleibt. Es gibt noch andere Hilfen außer der, die ich gefunden habe, aber die hat sich bei mir bewährt. In einem kleinen Heft notiere ich mir Namen von Menschen und Anliegen, für die ich beten möchte. Für manche Personen oder Anliegen bete ich dann täglich, für andere einmal pro Woche. In diesem Heft gibt es auch die besonderen Seiten, auf denen ich mir notiere, wenn Gott Gebete erhört hat. Das inspiriert auch wieder zum Danken. Also wenn man sich zurück, ach, das hat ja der Herr schon alles getan. Also ganz wichtig, das auch zu notieren. Meine Frau und ich, wir haben morgens jeder eine eigene Zeit zum Bibellesen und zum Beten. Oft gelingt es uns auch, nach dem Frühstück gemeinsam ein Lied zu singen. Die letzten Wochen waren wir ein bisschen erkältet, aber jetzt allmählich, die letzten Tage hat es wieder geklappt. Am Abend beten wir dann länger gemeinsam zusammen und danken Gott für die Angelegenheiten unserer Familie, der Gemeinde, der Kinder und so weiter. Wenn ein Krankenwagen mit Blaulicht oder ein Wagen mit Blaulicht vorbeigeht oder wenn wir in unserem Ort an einem Haus vorbeifahren, das sagt meine Frau, da wohnt ein Gebetsanliegen drin, dann beten wir und bringen das vor Gott. Eine Freude ist, dass wir mit unseren Kindern zusammen beten können. Also das empfinden wir ein ganz großes Geschenk, wenn sie da sind, und manchmal beten wir auch am Telefon zusammen. Wie kann man beten lernen? Kinder lernen zu beten, wenn sie ihre Eltern beim Beten erleben und so wie ihre Eltern einfach mit Jesus sprechen lernen, wenn sie zusammen beten. Kinder und Jugendliche lernen von den Erwachsenen. Sie sollen unbedingt sehen und hören, wie ihre Eltern und Großeltern beten. Also stilles Kämmerlein, ja, aber die Kinder müssen das auch sehen, dürfen das auch erleben. Learning by doing gilt auch beim Beten, für Kinder wie für Erwachsene. Das Vaterunser ist für alle eine Anleitung dafür, wie und mit welchen Inhalten wir mit Gott reden können. Das Mustergebet, das steht in Matthäus 6, Vers 9 und Lukas 11, Vers 2, unmittelbar vor dieser Fladenbrot-Geschichte. Es beginnt mit Anbetung. Vater unser, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und dann kommen Gottes Anliegen, dein Reich komme. Die wichtigste und schönste Unterweisung zum Beten bekommen wir vom Heiligen Geist selbst. Er zeigt uns, wie wir beten sollen. Und wenn wir nicht wissen, was und wie wir beten sollen, vertritt er uns, in Römer 8 steht das, mit unaussprechlichem Seufzen. Denn, Vers 26, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Bewährte Helfer zum Beten sind die Psalmen. Ich sage immer, oh, das habe ich von einem Moslem gelesen. Ich habe mit einem Türken mal Kontakt gehabt und wir haben auch mal zusammen gebetet. Da habe ich gesagt, möchtest du auch beten? Da sagt er, nein, dafür fehlt mir das Vokabular. Das fand ich ganz, ganz erstaunlich. In den Psalmen finden wir das Vokabular zum Beten. Also nehmen Sie es einfach mal so mit. Und dann die Stoßgebete, auch die kommen in der Bibel vor, Matthäus 8, 25, Lukas 18. Darum dürfen wir unsere Gebete auch ganz spontan bringen und mit Bitten und Klagen beginnen. Also es gibt keine vorgeschriebene Liturgie beim Beten. Meine Bitten und Fragen drücken ja aus, dass ich bedürftig bin und dass ich allein nicht klarkomme. Auch das ehrt Gott. Ich habe bei den meisten Musikaufnahmen, die ich im Studio gemacht habe, haben wir immer davor gebetet. Schon damals mit dem Eitlinger Jugendchor in Ludwigsburg, manche wissen das vielleicht noch, aber das haben wir beibehalten. Ich habe eigentlich immer versucht, dass wir vorher das unter die Leitung, unter den Segen Gottes stellen. Ich durfte einmal in Berlin ein Wunderkind-CD aufnehmen und dann trafen wir uns im Studio in Berlin-Spandau. Und ich wusste nicht viel über den Jungen, bin da ein bisschen dahin geschickt worden. Und dann war das Studio, der Flügel, die Mutter, die Klavierlehrerin und der Tontechniker. Dann habe ich gesagt, können wir noch am Anfang für den Jungen beten? Gucken mich alle an. Keiner hat widersprochen, also habe ich gebetet. Und als ich Amen gesagt habe, sagte die Klavierlehrerin, ach, das ist aber schön, ist das eine süddeutsche Sitte? Ja, süddeutsche Sitte, aber es ist mehr. Es ist Atemholen für die Seele. Beten ist Atemholen für die Seele. Das sagte Henry Newman. Aber atmen muss ja jeder. Wenn das Atmen aufhört, hört das Leben auf. Wir dürfen unsere Seele nicht daran kaputt gehen lassen, dass wir nicht beten. Ohne regelmäßiges Atmen, ohne regelmäßiges Gebet verkümmert unsere Beziehung zu Gott. Und es verkümmern auch die Beziehungen zu anderen. Ich mag ein Lied besonders wegen einer Zeile: Wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Wie das Lied heißt, das sagen wir jetzt gleich alle zusammen singend. Also der erste Punkt war, Beten ist ein Vorrecht. Das haben wir auch gerade alles nochmal wiederholt. Es ist eine wichtige Aufgabe, es braucht Ordnung. Der vierte Punkt, Beter übernehmen Verantwortung. Weil Beten, so wie das Atmen, lebensnotwendig ist, ist es mehr als ein Hobby. Es ist auch viel wichtiger als ein Hobby, denn die Welt lebt von den Betern. Im Dritten Reich und in der Nachkriegszeit, da erkannte der Schriftsteller Reinhold Schneider die Bedeutung des Betens und schrieb dazu sein bekanntes und berühmtes Gedicht. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen. Was sie vereinen, wird sich wieder spalten. Was sie erneuern, über Nacht veralten und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Da ist auch ganz viel Prophetie in diesen Zeilen drin. Allein den Betern kann es noch gelingen. Der Auftrag, wacht und betet, ist nicht etwas, was wir mal tun und andermal lassen könnten. Vom Gebet hängt alles ab. Familien, Freunde, Bekannte, alle brauchen unser Gebet. Das Leben und das Wachstum jeder Gemeinde hängt von den Betern ab. Für Ehen ist der beste Schutz, dass die Partner miteinander beten. Ich fragte einen Vetter mal, einen Verwandten, dessen Ehe gerade am Zerbrechen war, ob er mit seiner Frau schon für die Probleme seiner Ehe gebetet hat. Beide waren kirchlich engagiert und ich konnte annehmen, dass in dieser Familie gebetet wird. Zu meinem Erstaunen sagte mein Vetter, nein, wir haben als Ehepaar noch nie zusammen gebetet. Die Ehe wurde leider geschieden. Wenn Menschen, also das ist kein Einzelfall, gell? Wenn sie Eheprobleme sehen, ist das eine Frage, die man immer stellen darf. Betet ihr denn zusammen? Wenn Menschen in ihrem Leben Gott kein Mitspracherecht einräumen, brauchen sie sich nicht zu wundern, wenn das Leben misslingt. Deshalb muss in Ehen und Familien gebetet werden, damit es gelingt. Ich hatte das Vorrecht, dass ich sowohl mit Horst Marquardt als auch mit Friedrich Hensler zusammenarbeiten durfte und fast immer, wenn ich bei ihnen im Büro war, sagte entweder der eine oder andere am Schluss, lass uns noch zusammen beten. Das nehme ich so ganz mit als eine wunderbare Erinnerung an diese beiden Männer. Gott sagt in Jesaja 62, Vers 17, Jerusalem, ich will Wächter über deine Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Das ist die Verantwortung der Beter, dieses Wächteramt auszuüben. Und seit vorigem Jahr freue ich mich wieder an diesem alten Lied, Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, also dieses Wächterlied. Ja, jetzt könnte man eigentlich Amen sagen, das war ja alles Gebet und von der Zeit her müsste ich jetzt Amen sagen. Ich habe noch einen kleinen Abschnitt, Schwester Friederike, soll ich aufhören oder wollen Sie das noch hören? Sie sagt, ich soll weitermachen, nämlich der wichtigste Abschnitt, das haben wir auch schon gemacht jetzt mit dem Lied, Beter loben Gott. Also, erste war, es ist ein Vorrecht, zweite eine wichtige Aufgabe, es braucht Ordnung, es ist eine große Verantwortung und Beter loben Gott. Unser Beten wird sich nicht nur auf die eigenen Anliegen beschränken. Je vertrauter ich mit Gott bin, umso mehr will ich ihn auch loben und ihn anbeten. Danken, also ich habe gedacht, Sie können ja mal zurufen, für was Sie Gott loben würden. Ich fange mal an, danken für die Erlösung durch Jesus am Kreuz. Was würden Sie noch loben und danken? Für seine Treue. das war jetzt eine Überforderung. Bitte? Für seine Gnade, seine Barmherzigkeit, für seine Liebe, ich wiederhole. Also, dass er immer da ist, immer bei uns ist. Für seinen Trost. Also Sie merken, es gäbe jetzt ganz viel, und das ist, wenn Sie mal nachts nicht schlafen können oder auch sonst, für was möchte ich denn meinem Herrn alles danken? Den Schöpfer, für seinen Heilsplan, dass er alles in der Hand hat, es passiert nichts in der Welt. Oder ich hatte die Tage mal Schmerzen, dann habe ich gebetet, und dann hat, also nicht ganz schnell, aber nach einiger Zeit waren die Schmerzen weg. Aber ich danke, danke. Beim Beten trete ich ein in die unvorstellbare Wirklichkeit des himmlischen Thronsaals. Diesen Satz habe ich, glaube ich, mal von einer Schwester in der Liederhalle gehört. Wir treten ein in den himmlischen Thronsaal. Von dieser Herrlichkeit berichten im Alten Testament unter anderem Jesaja in Kapitel 6, Hesekiel auch und Daniel. Im Neuen Testament beschreibt besonders die Offenbarung in Kapitel 4 und 5 den Thronsaal Gottes. Es wird berichtet, dass dort sogar die Gebete der Heiligen in goldenen Schalen gesammelt werden. So wertvoll sind unsere Gebete vor Gott. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwärmerisch und emotional. Dabei erlebe ich Gottes Gegenwart meistens eher nüchtern. Zum Beispiel dann, wenn ich auf einmal ein Bibelwort lese und da etwas darin aufleuchtet. Oder ich erinnere mich an einen Tag, als ich ziemlich große und unüberwindbare Arbeitsberge vor mir hatten. Da las ich morgens den Satz, Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Das habe ich dann auf meine Arbeitsberge bezogen und tatsächlich genauso kam es. Das war im Psalm 97, Vers 5. Oder ich erfahre Gott, wenn mir beim Beten jemand einfällt, um den ich mich kümmern sollte. In der Sorge über die politischen Entwicklungen wurde ich auf einmal an Psalm 33, 10 erinnert. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Psalm 33, ein herrlicher Psalm. Ideen für Lieder sind mir meistens beim Beten oder beim Bibellesen eingefallen. Beten ist zumindest äußerlich meistens unspektakulär. Eine Zeile aus dem Lied, so nimm denn meine Hände, beschreibt diese Erfahrung so, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Macht. Nacht. Also ich fühle oft nicht viel, das heißt, auch wenn meine Gebetszeit noch so normal abläuft, erlebe ich dabei Gottes Heiligkeit und Nähe. Ein Evangelist sagte einmal drüben beim Pfingstjugendtreffen im Zelt, er möchte mit einem Loblied auf den Lippen sterben. Das war vor Jahrzehnten, also letztes Jahrtausend natürlich. Was für eine fröhliche Vorstellung, ich möchte mit einem Loblied auf den Lippen sterben. Ein Weitblick eines Beters. Das kommt übrigens auch in dem Buch, wie möchte ich alt werden, gell? Ich möchte mit einem Loblied auf den Lippen sterben. Wir können bis ins höchste Alter mit diesem Vorrecht leben, das Jesus in seinem Fladenbrot-Gleichnis beschreibt. Zu jeder Zeit können wir ihn um alles bitten, über jedes Thema mit ihm sprechen, über Sorgen, Freude, Angst, andere Menschen, Schwäche. Wer macht denn sowas? Machen wir das? Dazu lädt uns Jesus ein. Deswegen hat er die Geschichte erzählt. Unser Schöpfer will uns in allen Lebensbereichen komplett versorgen. Und darum geht es auch in dem Lied, was ich ganz so ziemlich am Anfang, als ich damals zu Jesus gefunden habe, war nicht das erste, aber eines der Anfangslieder. Ich lebe, weil du mich gemacht hast und ich lebe davon, dass ich rede mit dir und dass du hörst. Manche kennen es vielleicht noch, die singen umso lauter, damit es die anderen auch gleich lernen.
Jetzt bleibt uns ein herzliches Danke, dass Sie uns das Gebet so lieb gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Wir werden es ausnutzen und auch den Segen heute noch von Ihnen gesungen, miteinander gesungen, mitnehmen. Shalom. Und ich schlage vor, dass wir zum Abschluss dieser Bibelstunde miteinander das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In dieser Woche wird auch viel gebetet, oder ab jetzt wird viel gebetet für die Welt der Muslime. Auch hier in Eitlingen gibt es schon morgen Abend, den Abend im Gemeindehaus, Gebet für die Welt des Islam. Und Herr Schnitter empfiehlt, dass wir das Opfer, was Sie heute einlegen, weitergeben an die Christen unter Druck. Wir haben inzwischen tatsächlich viele persönliche Verbindungen in die verschiedenen Regionen der Welt und geben das gerne weiter.
Shalom, Shalom, der Herr segne uns. Vielleicht mögen Sie aufstehen, Sie sind jetzt so lang gesessen und das Singen geht sowieso besser. Shalom.